Seit gestern spüre ich plötzlich die entsetzlichsten Gewissensbisse. Ich hatte mir vorgenommen, vom Dome zu erzählen, und ich lasse mich durch die Menschen Zwerge immer wieder davon abbringen. Das ist nicht recht. Man sollte fast sagen, ich liebte unseren alten Dom nicht, unseren guten alten Dom, der am 14. August seinen 600-jährigen Geburtstag gefeiert hat, unseren Großvater Dom, dem es nicht geht wie gewöhnlich alten Leuten, die mit jedem Jahr kümmerlicher und hässlicher werden. Nein, der immer noch wächst und immer schöner wird, ganz gegen alle Regel, ganz gegen alle Gewohnheit. Der trotz seiner luftigen Lebensstellung auf freiem Platze, hart am Rheine, allem Regen und Wind ausgesetzt, doch noch nicht an Migräne und Rheumatismus leidet und der ungeachtet seines vorgerückten Alters sich den Henker darum schert, ob ihm im Winter die Schneeflocken um die Nase fliegen, ja, der aller Stürme lacht und immer fröhlicher und vertrauensvoller in die Welt hineinschaut, ja, der mit einem Worte der heiligen Stadt Köln bejahrtester Greis und hoffnungsvollster Jüngling ist. Oh, ich liebe den alten Dom, ich liebe ihn gerade wie all die Tausende von Menschenskindern, die neulich zu seinem Geburtstag zusammentrafen, die dem alten Herrn zwischen den großen Säulenbeinen durchliefen und ihm auf dem breiten Rücken herumkrabbelten, die ihm mit Hüten und Mützen winkten, die sein ehrwürdiges Haupt mit Fahnen und Girlanden schmückten, die ihm Lieder sangen und Toaste ausbrachten und die ihm aufs Neue die Versicherung gaben, dass sie ihm gern jedes Jahr ein 50 oder 100.000 Taler in die großen Rocktaschen stecken wollten, damit der gute alte Knabe sich auch ferner seines Lebens freue und ferner wachse und gedeihe. Ja, ich liebe den Dom, und es freut mich, dass es ihm wohl geht. Er blüht jetzt schöner als je. Vor einigen Jahren dauerte er mich aufrichtig. Da wurde sein steinernes Zacken- und Spitzenkleid immer schäbiger und schlottriger. Man sah, dass sich niemand recht um ihn bekümmerte. Er war wie ein guter alter Student, der lange Zeit nicht unter die Hände der Mutter geriet, den die Knopflöcher des Samtrockes ausrissen und dem die Knöpfe abfielen, der ganz aus der Wäsche kam und der sehr schlechte Stiefel besaß. Es tat mir leid um den Dom. Vergebens war es, dass die kleinen Mitbürger des großen Mannes jährlich einmal ein paar Schoppen Wein weniger tranken als sonst und das Ersparte mit auswärtigen Beiträgen zusammentaten und einem klugen Dombauschneider mit seinen Gesellen den Auftrag gaben, wenigstens das Notdürftigste zu reparieren, damit der alte Herr doch nicht ganz unter die Füße komme und sich wenigstens als ehrlicher und anständiger Bürger Kölns sehen lassen könne. Vergebens war dies. Was geschah, war doch nur halbes Werk. Es war kaum der Rede wert. Und wenn die pfiffigen Franzosen und die stolzen Briten oder die dicken Holländer an ihm vorübergingen, da blieben sie nicht selten stehen und schüttelten mit den Köpfen und sprachen, seht, wie die Deutschen ihren alten Vater Dom vernachlässigen. Ach, stände er bei uns, wie wollten wir ihn pflegen und wohl aufhalten, dass es eine Freude wäre. So sprachen sie, und manchem guten Kölner schmeckte dann der Wein doppelt so sauer als sonst. Aber die Zeiten haben sich gebessert. Der Dom ist wieder auf den Strumpf, ja, auf einen grünen Zweig gekommen. Er sieht aus wie ein Mensch, der ein Viertel vom Großen losgewann, wie jemand, der seine Schulden bezahlte, wie ein Vater, der alle seine schönen und hässlichen Töchter unter die Haube brachte, und es konnte nicht fehlen, dass er sich bei seiner 600-jährigen Geburtstagsfeier im höchsten Grade stattlich und wohlgefällig ausnahm. Wie meine Leser aus der Überschrift sehen, hatte ich mir vorgenommen, diesen Geburtstag in seiner ganzen Erhabenheit zu schildern, und ich wäre auch gewiss schon längst im besten Zuge, wenn ich nicht über Herrn von Gagern, über seinen Sancho, über den herrlichen Dulder Hiob, über die kölnischen Stadtsänger und über so viele andere Männer des Jahrhunderts gestolpert und von dem unsterblichen Diner des Gürzenich erst eben wieder mit heiler Haut an die frische Luft hinausgepurzelt wäre. Die Götter wissen es. Nichts ist leichter, als das zu schildern, was man gesehen hat. Und ich würde auch die Domfeier beschreiben können, den ganzen Zug, die ganze Fahnen- und Blumengeschmückte Kolonne, wenn ich leider nicht statt des Schauspiels die Zuschauer, statt der bärtigen Bürgerwehr, der frommen Dombaufreunde, der braven Steinmetze und der betenden Pastoren, die lieblichen Frauen und Mädchen betrachtet hätte, die rechts und links aus den Fenstern und von den Dächern herabnickten, mit ihren Vergissmeinnicht-Augen, mit ihren seligen Locken, mit jenem verfluchten Lächeln, das uns arme Männer noch um all unseren Verstand bringen wird, wenn wir sie nicht totherzen und totküssen, jene entsetzlichen kleinen Personen, so viele es ihrer gibt, und ihnen ein Grab machen in unseren Armen und sie versenken an unserer Liebe klopfenden Brust. Wenn ich daher meinen Lesern die wirkliche Dombaufeier so ohne weiteres schildern sollte, so müsste ich sie dichten. Aber ich liebe die Wahrheit von ganzer Seele, ich liebe die Göttin der Wahrheit, die so todernst aussieht wie eine ägyptische Pyramide, wie ein kahler Apostel oder wie ein lateinischer Schweinslederband. Ich liebe sie ebenso aufrichtig wie die trügerisch lachende Göttin der Lust, wenn sie uns ihren Lilienbusen zeigt und uns den Champagner in die hohen kristallenen Gläser gießt, auf das wir lieben und trinken möchten, die dämmerige Lenznacht hindurch, bis der Morgen kommt, der fatale Morgen, wo man zu schwarzem Kaffee greift, ohne Zucker und Milch, und wo einem mit Schrecken einfällt, wie doch alles auf Erden vergänglich ist. Pyramiden und Apostel und Schweinslederbände, ja sogar der Champagner, ein Lilienbusen und die Lust der ambrosischen Lenznacht. Als ich mich daher gestern hinsetzte, um die Schilderung meiner Dombauerfeier fortzusetzen, da langte ich, um ja nicht auf Irrwege zu kommen, nach dem Born aller Wahrheit, nach der Kölnischen Zeitung, die uns schon während des Festes so stehenden Fußes eine Beschreibung alles Vorgefallenen in jener frommtönenden Worte gab, wie zauberisch, wie Glockengeläut in unser Ohr dringen oder jenen Klängen ähnlich sind, die wir beim Sinken der Sonne vernehmen, wenn der Kuhhirt sein Horn bläst und die sanften Rinder westwärts treibt zu der Heimat. In der Kölnischen Zeitung las ich denn auch alles, was ich gesehen und was ich nicht gesehen. Wie dem Domzuge voran ein Musikchor ritt und eine Abteilung der Bürgerwehr, wie dann die Sängerchöre der Gymnasien kamen, die Gesangvereine, die Waisenkinder, die Dombauhütte mit ihrer Fahne und ihren Insignien, der Vorstand des Zentraldombauvereins, die auswärtigen Deputierten und zahllose Dombaufreunde, unsere alten großen Meister darunter, unser ehrwürdiger Sulpitz, unser Cornelius und Kaulbach und wie der Zug von der Straße zu Straße wogend den Herrn Erzbischof und die andern goldstrahlenden Würdeträger der Kirche in sich aufnahm, um unter feierlich schönem Gesange sich endlich durch die Pforten des Domes in jene Riesenhalle zu ergießen, aus deren Fläche jene ragenden Säulen sprossen, wie schlank wie die Palmen des Mittags ihre prächtige Wölbung tragen und den Staunenden fortreißen zu Jubel und Entzücken, dass es Menschen gab, die so Herrliches bauen und türmen konnten mit ihren weißen, winzigen Händen. Dies alles las ich in der Kölnischen Zeitung. Und wie ich mich über die Reichhaltigkeit jener Festberichte freute, ebenso sehr staunte ich über den Stil, in dem sie abgefasst war. Niemals wird es mir wohl gelingen, dergleichen nachzuahmen und zu erreichen. Schon bei dem ersten Worte dieser Skizzen habe ich es versucht, aber alle meine Anstrengungen waren umsonst. Es fehlt mir die Weihe, die tieftraurige Frömmigkeit des Gemütes, das säuselnde, verzückte Pathos der Begeisterung und die in ewiger Auflösung begriffene Wehmut einer unendlich fühlenden und empfindsamen schönen Seele. Kurz, es fehlt mir alles. Ich sehe, dass ich ein flaches, modernes Feldkind bin, und melancholisch stiere ich hinab in mein großes, kohlschwarzes Tintenfass. Außer der Beschreibung des Festzuges las ich auch noch die Rede des Herrn von Everhard von Grote, der im Namen des Vorstandes die ehrwürdige Prälaten und die Vertreter Deutschlands und Preußens sowie alle Genossen deutscher Stämme und Bewohner aller Gaue des Vaterlands tausendmal willkommen hieß. Ich muss gestehen, ich habe ein Vorurteil gegen jede Rede, die mit Genossen deutscher Stämme und Gaue des deutschen Vaterlandes anfängt. Namentlich seit jener Rede auf dem Gürzenich, jener einfachen Rede eines einfachsten Mannes, von allgemeiner Brüderlichkeit bis an die äußersten Grenzen. Nichtsdestoweniger las ich die Rede des Herrn von Grote mit Pietät. Ich las von der Riesenschöpfung, wie Herr Grote sagt, bald nach jener Zeit, als der Hohenstaufe Friedrich I. Europa durch seine Taten erschütterte und der Erzbischof von Köln den Raugrafen Reinhold von Dassel an seiner Seite, ganz wie es jetzt Radetzky macht, die italienischen Städte züchtigte und dem treulosen Mailand seinen Schatz entriss, über welchen der Dom sich wölbte. Alles dies las ich, und wie dann am 14. August 1248 der erste Stein zu dem Baue gelegt wurde und wie die Arbeit raschen Schrittes vorwärts ging, und je weiter ich kam und je mehr ich sich die Beredsamkeit des Herrn von Grote entwickelte, desto ernster und tiefsinniger wurde ich, bis mir zuletzt, als es vor lauter Tiefsinn oder durch den Duft der Druckerschwärze die Augen zufielen, ja, bis ich leise entschlief und auf das Sofa sank, die Kölnische Zeitung fromm gefaltet in beiden Händen. Selig schlummernd träumte ich die grotische Rede so zu Ende, und ich bin fest überzeugt, dass ich sie tausendmal schöner träumte, als sie wirklich gehalten wurde, und ich träumte auch noch den Fortgang und den Schluss der ganzen Feier, bis sich alles Volk wieder verlaufen hatte und bis ich gegen Abend Mutterseelen allein unter den immer grauer und unheimlicher werdenden Pfeilern stand. Weiß der Teufel, der Küster hatte mich eingeschlossen. Ängstlich wie eine Kirchenmaus polterte ich über Stühle und Bänke und durch alle Ecken und Winkel. Umsonst. Ich war gefangen.